fangen wir erstmal an, uns dem Buch zu nähern. Das sind 15, und jetzt weiß ich schon nicht, was ich sagen soll, Erzählungen, Prosastücke, Fragmente, 15, ich sage jetzt mal Prosatexte, die aber doch am Ende zusammengehören in aller Zerrissenheit, in aller Fragmentiertheit, viele geheime Verwandtschaften haben, die gemeinsame Motive haben, die Figuren haben, bei denen man Ähnlichkeiten sich vorstellen kann. Das Ganze zusammengehalten durch ein sehr artistisches, komplexes Verfahren. Und vielleicht kann Sophia Bahn uns schon mal ein bisschen erzählen, wie sich diese 15 Texte für Sie, wie die doch ein Ganzes ergeben und nicht nur ein Flickenteppich sind, sondern dann eben doch ein ganzes Bild ergeben, ja?
Tulajdon képpen a történetek,
die verschiedenen im Hintergrund dieser verschiedenen Geschichten steht eigentlich das Verhältnis einer Mutter und einer Tochter. Und in diesen unterschiedlichen Geschichten sehen wir immer wiederkehrende Figuren. Und diese Figuren sehen wir in verschiedenen Momenten ihres Lebens, in diesen verschiedenen Textfragmenten. Manchmal in ihrer Kindheit, später in ihrem Alter. Und die Mutter sehen wir öfter mal. Einmal sehen wir sie zum Beispiel in einem Altersheim, wo sie alleine ist und ihre Familie nicht mehr da ist, nur noch ihre Tochter besucht sie. Die Tochter ist die andere Protagonistin dieses Buches. Sie ist Fotografin, professionelle Fotografin, und sie reist sehr viel in der Welt herum. Manchmal geht sie nach Hause und besucht ihre Mutter. Und das steht eigentlich im Hintergrund all dieser Geschichten, wenn wir jetzt die Narrative betrachten. Oder wenn wir versuchen, die ganze Geschichte von der Narration her zu nähern. Aber wenn wir aber die Struktur sehen, dann könnte man vielleicht sagen, dass es eigentlich so Momentaufnahmen sind. Oder besser gesagt Bilder, einzelne Szenen, genauso wie bei Bergmann. Wir kennen ja den Film Szenen einer Ehe, und das sind auch Szenen einer Beziehung zwischen Mutter und Tochter, die Geschichte zwischen Mutter und Tochter. Und diese Szenen, diese einzelnen Bilder, genauso wie wenn ein Bild vergrößert wird oder ein Foto vergrößert wird, betrachten wir diese Momente aus einer gewissen Nähe und untersuchen die Situationen. Und je näher ich herangehe an eine Sache, die bis dahin unsichtbar war und plötzlich sichtbar wird, und währenddessen werden die Details im Hintergrund etwas verschwommen und zeitgenössische Kunstwerke inspirieren mich sehr oft. Und ich war vor kurzem bei einer Richter-Ausstellung in Basel. Und Richter hat auch eine sehr ähnliche Methodik. Also er malt Bilder mit der Vorlage von verschiedenen Fotos. Und je näher man an die Leinwand herangeht, um etwas vielleicht schärfer zu sehen oder genauer zu sehen, desto verschwommener wird das gesamte Bild.
Das ist eine hochreflektierte, sehr reflektierende Prosa, das spürt man sofort. Darin stecken ja nicht nur Beschreibungen von Bildern, sondern auch das Nachdenken über Bildlichkeit, über das, was in Bildern eingefroren, eingefangen ist. Dieser hohe Anteil auch des Reflektierens im Erzählen, das ist etwas, was Ihr Schreiben ja sehr auszeichnet. Und ich habe eingangs erzählt, dass Sie ja eigentlich von der philosophischen Essayistik herkommen, dass das Ihr erster Zugang zum Schreiben war. Und was mich interessiert ist, warum, was hat Sie so gereizt, ja, diesen Raum des nur theoretischen Reflektierens zu verlassen und es zu verbinden mit literarischem Schreiben? Wie war dieser Weg von der Essayistik in die Literatur für Sie?
Also bei mir war dieser Übergang aus dem einen Bereich in den anderen ziemlich glatt, muss man sagen. Ich glaube eigentlich nicht an die Trennung der Essays und der schönen Literatur. Für mich sind beides prosaische Werke, für mich ist beides Prosa. Und es gibt bestimmte Themen, die bei mir immer wiederkehren. Und es gibt Themen, die ich besser als ein Essay schreibe oder als Essay geschrieben habe. Und es gibt andere Sachen, die plötzlich zu Prosa wurden, einfach rübergerutscht sind in den anderen Bereich. Und ich mag eigentlich diese Grenzgebiete sehr gerne. Ich bewege mich sehr gerne auf Grenzgebieten, nicht nur innerhalb der Literatur, sondern auch zwischen den verschiedenen Zweigen der Kunst. Ich bewege mich gerne zwischen diesen Zweigen. Und es ist schon ziemlich eindeutig, dass die visuellen Künste einen sehr starken Einfluss auf meine Werke hatten und haben. Das bedeutet eigentlich, das ist eigentlich kein großes Problem für mich, dass man aus dem einen Bereich in den anderen rübergeht. Ich würde eher sagen, dass sie sich sehr gut ergänzen. Das, was man als Essay schreiben kann, kann man auch sehr gut als Prosa schreiben. Es ist, natürlich ist es ein bisschen anders, das muss man schon sagen, aber die Grundlagen, der Kern ist trotzdem immer der gleiche.
Es gibt viele Überlegungen darüber, was das Bild eigentlich ist, was es für uns bedeutet und was es auch im Unterschied zum Film ist. Das finde ich auch sehr interessant, weil Sie ja auch mit Filmtheorie gearbeitet haben. Da gibt es eine Passage, an die erinnere ich mich, weil ich das so konzentriert noch nie gelesen habe, dass Sie sagen, der Film macht uns nicht traurig. Also jetzt sinngemäß, wörtlich kann ich es leider jetzt nicht zitieren. Der macht uns nicht traurig, weil der geht ja immer weiter. Der suggeriert ja Gegenwart. Es kommt ja immer gleich das nächste Bild und das Leben geht weiter. Das Bild ist eingefrorene Vergangenheit und damit immer schon mit Trauer behaftet, ja. Also diese Traurigkeit, die ich irgendwie in dem ganzen Buch auch sehe, da ist, hat die auch was damit zu tun, dass das Bild ja doch auch, das Foto vor allen Dingen ja auch als ein altes analoges Medium, dass das etwas ist, was einfach nur Vergangenheit speichert und uns nie durchdringen lässt zur Gegenwart, zum Präsens?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich würde nicht sagen, dass es bei einem Foto ausschließlich um die Vergangenheit geht, weil es gibt trotzdem immer noch diesen Moment, in dem wir auf dieses Bild treffen, in dem wir ein Bild sehen. Und das Bild schaut zu uns zurück, natürlich, wie das Roland Barthes auch gesagt hat in einem seiner Werke. Und das ist eigentlich das ist auf jeden Fall eine Münze mit zwei Seiten. Und es gibt immer einen Moment, in dem wir das Bild betrachten und das Bild uns betrachtet. Und da, in dem Moment passiert etwas Besonderes, und zwar in der Gegenwart. Und deswegen würde ich überhaupt nicht sagen, dass ein Foto oder der Film oder irgendwas anderes, irgendeine bildliche Darstellung ausschließlich auf die Vergangenheit reflektiert. Und vor allem seitdem es keine analogen Fotos mehr gibt, sondern eher digitale Fotos. Aber unabhängig davon, entsteht eigentlich ein neues Ereignis in diesem Moment. Und genau dieses Ereignis versuche ich in irgendeiner Form zu erfassen und vielleicht nicht unbedingt bildlich darstellen, aber irgendwie reflektieren, irgendwie dieses Gefühl wiedergeben. Welches Gefühl entsteht, wenn man diesen Moment erlebt, dieses auf das Bild treffen erlebt. Und auch beim Film würde ich nicht unbedingt sagen, dass es unbedingt lebhafter oder toter als ein Foto ist, weil da geht es ja auch darum, dass ich etwas betrachte und ich habe eine sehr persönliche Verbindung zu diesem Etwas. Und diese Verbindung, dieses Verhältnis lebt weiter im Moment des Aufeinandertreffens zwischen Zuschauer und Bild.
Ja, danke. Katharina Rager. gerne etwas dazu sagen, weil mir das jetzt Gelegenheit gibt, wieder auf eine der vielen Lieblingsstellen hinzuweisen in diesem Buch. Die Gegenüberstellung von Film und Foto spielt eine sehr große Rolle. Und es gibt einen Text, der ist eigentlich eine Art Gegenstück zu dieser kurzen Geschichte der Fotografie, Keep in Touch, und der handelt vom Filme anschauen. Und da gibt es eine Stelle, die durchzuckt mich jedes Mal, wenn ich sie lese. Die ist ganz kurz. Sie sieht ihre Mutter auf einem entwickelten Filmmaterial und vergleicht jetzt die Eigenschaft des Fotos mit dem des Films. Und sie bezeichnet das Foto als getane Trauerarbeit.
Ja, das meinte ich, die Szene.
Während das Foto eine getane Trauerarbeit ist, ist der Film ein nicht verarbeiteter, offener Mangel, eine immer wieder aufreißende Wunde. Denn wenn sie sich bewegt, dann lebt sie doch noch.
Das meinte ich. Das war eine ganz schlechte Wiedergabe dieses wunderbaren Zitats. Ja.
Das war eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben. Was übrigens gar nicht falsch ist, weil es genau diese entgegengesetzten Erkenntnisse auch gibt in diesem Buch. Ich möchte auch auf diesen letzten Satz hinweisen, denn wenn sie sich bewegt, dann lebt sie doch noch. Das ist das, was sich die Sophia Bahn Stimme nennen würde. Es gibt in diesen Texten, die Ihnen jetzt vielleicht beim Zuhören auch ziemlich abstrakt oder zumindest durchsetzt mit Gedanken, mit Befragungen, mit Reflexionen vorgekommen sein mögen, es gibt diese Sätze, die einen anspringen. Es ist so, als ob aus diesen Texten heraus nicht nur ein Bild dich anguckt, sondern du dich selbst. Und diese Art von Selbstbegegnung des Lesers mit sich im Buch ist eine der sonderbaren Qualitäten deiner Prosa.
Was mich noch ganz praktisch interessiert, da werden ja wirklich unglaublich viele Bilder beschrieben. Wir haben ja jetzt hier schon in dem kurzen Ausschnitt ganz viele Bilder, die wir zum Teil auch kennen, weil sie aus der kollektiven Ikonografie stammen, Aldo Moro zum Beispiel, oder auch Bilder, die wir nicht kennen. Also es geht ja durcheinander. Wie ist der Arbeitsprozess? Kann ich mir das so vorstellen, dass Sie da vor einem unendlichen Bildarchiv sitzen? Oder ist das alles in Ihrem imaginären Museum? Wie gehen Sie da vor? Wo haben Sie die Bilder auch alle her?
Die Bilder entstehen immer in der jeweiligen Kultur, in der Kultur, in der so ein Text entsteht. Wenn ich Bilder meine, dann denke ich natürlich auch an effektive Bilder, aber auch an Texte. Also es geht ja auch um die Texte einer Kultur, weil Texte formen auch bestimmte Bilder, Bilder, die sehr typisch für eine bestimmte Kultur sind. Also etwas, was diese Kultur über sich selbst projizieren möchte. Diese Kepe, diese Bilder entlassen ein Ich-Bild entstehen eigentlich. Und genau das interessiert mich, dass dieses Ich-Bild und das, meine Beziehung, mein Verhältnis zu diesem Ich-Bild, welche Probleme dieses Verhältnis in einer jeweiligen Kultur aufwirft, also auch persönlich und auch auf der Kultur, auf der Ebene der Kultur. Godard hat ein sehr einen sehr bekannten Satz, der geht so: Es geht eigentlich immer darum, welches Bild wir von uns selbst haben und von uns selbst entstehen lassen. Also es ist, steht wirklich etwas auf dem Spiel, und zwar genau das. Was ist, wonach strebt eine Kultur? Und was kann in so einem Selbstbild, in so einem Ich-Bild entstehen? Durch Kunst, durch Geschichte, durch unsere persönlichen Geschichten. Also was ist, welche Momente, welche Motive, welche Fragmente erscheinen in diesen Ich-Bildern? Oder aus welchen Fragmenten wird so ein Ich-Bild, so ein Selbstbild in einer Kultur aufgebaut, was wir dann nach außen projizieren möchten, also zur Außenwelt hin? Und wenn diese Projizierung nicht die Intentionen der Person selber deckt, die diese Projizierung entstehen lässt, dann passiert Folgendes. Es entsteht ein Vakuum, etwas trifft sich nicht, was sich treffen müsste. Und dort gibt es irgendein Problem, das vielleicht ein bisschen näher untersucht werden müsste. Und bei den persönlichen Geschichten gibt es das genauso wie auch in der Geschichte einer Kultur und allgemein, würde ich mal sagen.
Wenn Sie so ein Manuskript auf den Tisch bekommen und Sie wissen ja, in welche literarische Landschaft so ein Text jetzt hinein publiziert wird, braucht man ganz viel Mut, so einen Text zu machen? Braucht man viel Überzeugungsarbeit im Verlag oder ist das etwas, was eigentlich immer noch ganz einfach geht?
Ich möchte ja keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber bei Surkamp sind solche Bücher noch möglich. Ansonsten haben Sie vollkommen recht, es hat mit Mainstream nichts zu tun. Das ist diese Literatur, die, wenn man sie eben nicht anschaut, als schwierig und kopflastig gilt. Ich möchte mich auf solche Reden gar nicht einlassen, sondern davon erzählen, wie mich diese Texte sozusagen kalt erwischt haben und wie ich bei der Lektüre gedacht habe, Donnerwetter. Sowas habe ich noch nicht gelesen. Und diese Art von Reflektiertheit und von Erzählen und von leiser Ironie erinnert mich, wenn überhaupt, dann an die Essays von Virginia Woolf. Ohne dass ich die arme Sophia Bahn jetzt damit hätte belasten wollen. Ich habe ihr das nie gesagt.
Jetzt weiß
ich
es.
Aber ich hatte auf einmal einen Ton im Ohr, wie das auf Deutsch funktionieren könnte. Und Theresia Mora war wirklich diejenige, die diesen Ton verstanden hat. Wir haben eben immer vom Bild und vom Foto gehört. Aber diese Texte, die ohne Geländer erzählen, springen in medias res und man hört sofort eine Stimme. Man hat sofort das Gefühl, hier entwickelt eine Person eine Erfahrung. Sie nähert sich dieser Erfahrung, sie erzählt nie davon. Deswegen dieses Bild von der Spitze des Eisbergs, das in einem Text auftaucht. Die Spitze des Eisbergs müssen wir vergrößern, wenn wir erzählen wollen. Und was mich an Sophia Bahns Literatur so fasziniert hat, war die Verschwiegenheit, mit der sie all die großen Themen, die uns beschäftigen, wenn wir mit osteuropäischer Literatur umgehen, der Zweite Weltkrieg, die Judenverfolgung, die Shoah, die kommunistischen Repressionen, dass all das in jedem Satz präsent ist und fast nie ausgesprochen wird. Und wie du das schaffst, das ist ganz, ganz enorm. Und Theresia Mora findet diese Texte leicht. Sie findet es leicht, die zu machen auf Deutsch, die in sich einfließen zu lassen und sie umzuprogrammieren. Und dann kommen sie anders raus. Und das ist natürlich ein Glücksfall. Das ist auch für eine Lektorin ein Glücksfall, weil das Ungarische leider nicht sehr reich ist an wirklich großartigen Übersetzern. Es gibt sie, aber es gibt sie viel zu wenig. Und was ich auch sagen möchte, weil wir ja hier im Haus der Kulturen der Welt sind, es wurde schon gesagt, dass du in Brasilien geboren bist, dass du in Ungarn zur Schule gegangen bist, dass du diese doppelte Identität oder Erfahrung hast. Aber was eigentlich das Ungewöhnliche ist, ist nicht diese biografische, sozusagen anekdotische Tatsache, sondern dass diese sich entfaltende Subjektivität, die Art, wie reflektiert wird, wie auf die Fotos geschaut wird, eine Welt hervorbringt, die in eine ganz, ganz große Ferne rückt. Keine dieser Texte, die Texte spielen zwar auch ab und zu mal in Ungarn, aber das Regionale, das Nationale, das Geopoetische, nennen wir es so, spielt überhaupt keine Rolle, sondern es sind Orte, die entworfen werden, weil ein verfeinertes Subjekt sich gar nicht weit genug von sich entfernen kann, um auf sich zurückzublicken. Und das ist zum Beispiel in dieser Geschichte, die dem Buch den Titel gegeben hat und die ich als erstes gelesen habe, weil es sie auf Englisch gab. Die Lektorin kann leider kein Ungarisch. Als nur die Tiere lebten, Da geht es um eine Frau, die am Bett ihrer sterbenden Mutter sitzt. Beziehungsweise sie erinnert sich daran. Und wo erinnert sie sich daran? In der Antarktis. Sie ist nämlich als Fotografin bei einer Südpol-Expedition eingeladen und soll da Fotos machen. Und sie erinnert sich an diese Situation, an ihre Mutter und wird dessen gegenwärtig, dass sie diesen Moment eigentlich nicht mehr erinnern kann. Und in der Antarktis widerfährt ihr diese Erfahrung des Whiteout. Dort in der Landschaft zu sein, alles ist weiß, man sieht nichts. Und sie muss mit ihrer Kamera diesem Whiteout begegnen. Und in diesem Moment wird sie ihrer Mutter und deren Leben inne. Das Herzstück sozusagen in diesem Text ist die Beschreibung wieder eines Fotos. Eines Fotos offenbar der Mutter mit einem Paket, einem kleinen Baby auf dem Schoß, offenbar in Brasilien. Es wird bei Sophia Bahn übrigens nie irgendetwas erklärt, erläutert oder benannt. Benannt natürlich jede Menge, aber nicht erklärt. Sondern man sieht aus dem Bild, man sieht in dieses Bild hinein und damit in die Geschichte. Und dieses Bild verknüpfst du auf eine großartige Weise mit einer Erinnerung dieser Erzählerin, dieser Fotografin in der Antarktis, die sich daran erinnert, wie sie als Kind am Strand von Rio de Janeiro verschütt ging. Da sind einfach viele Leute und auf einmal ist das kleine Girl weg. Und sie findet ihre Mutter wieder und nähert sich ihr von hinten und hört, wie die Mutter sagt, nicht auch hier, nicht schon wieder hier. Und wir erfahren gar nicht mehr. Wir wissen nur, wir ahnen nur, dass diese Erfahrung ins Zentrum der Lebenserfahrung dieser Mutter trifft, die die Shoah überlebt hat und offenkundig dort ein Kind verloren hat. Und diese Art zu erzählen ist so großartig, dass es mir ehrlich gesagt egal ist, ob davon jetzt 700 oder 7000 Bücher verkauft werden. Ich wünschte, es wären 7000. Aber dass das Buch auf diese Shortlist gekommen ist, spricht eigentlich sehr für die Jury, weil sie einen kritischeren und reicheren Blick von Welthaftigkeit oder Welthaltigkeit, heißt ja diese Vokabel immer, weil sie das offenkundig so gesehen haben. Und das, dafür muss ich mich mal bedanken.
Gut, Dankeschön, danke. Danke. Ich würde das gerne aufgreifen und weiterführen für den Schluss, was Katharina Raabe eben gesagt hat. Das ist natürlich das Whiteout-Herzstück, nie wirklich ins Zentrum gerückte Herzstück ist die Schreckensgeschichte des 20. Jahrhunderts, ist die Shoah und ist auch die Tatsache, dass in jedem Bild eine Schrecksekunde gebannt ist. Und da würde ich Sie gerne noch fragen, Ihr Bezug zu den ungarischen Autoren, die uns ja auch alle sehr vertraut sind, hier in Berlin vor allen Dingen, also Peter Nadas und Imre Kertész, die beide sich auf ihre Weise ja auch mit der Schreckgeschichte des vorigen Jahrhunderts auseinandergesetzt haben. Wie sehen Sie sich in der Tradition des Schreibens zu diesen Autoren? Sind das Vorbilder? Haben Sie so das Gefühl, in einer Kontinuität zu stehen oder etwas auf eine andere Weise weiterzuschreiben? Also wie ist Ihr Bezug zu diesen beiden Autoren?
Also sowohl Kertész wie auch Nádas hatten einen sehr großen Einfluss auf mich, das steht fest. Und man könnte sogar sagen, dass sie Erneuerer der Literatur des 20. Jahrhunderts in Ungarn sind. Aber man muss auch dazu sagen, dass jede Generation, und ich bin eine spätere Generation als sie, dass jede Generation für sich selbst entscheiden muss, wie deren Beispiel, deren Wirkung ins eigene Werk, ins eigene Leben integriert wird, dass man aber gleichzeitig seine eigene Stimme, seine eigene Reflexion benutzen kann und durch diese Brille erst die historischen Bilder sieht, die historischen Ereignisse erlebt. Also man muss eine Art Kontinuität entstehen lassen, auch in den Erzählungen, vielleicht nicht im Ton und nicht im Stil und natürlich auch in sehr vielen anderen Sachen nicht. Aber man muss trotzdem eine Art Kontinuität entstehen lassen, auch innerhalb der ungarischen Literatur, innerhalb der ungarischen Kultur und Geschichte. Und selbst dann, wie das Katharina auch gesagt hat, selbst dann, wenn die Geschichten dieses Buches überhaupt nicht in Ungarn spielen, aber diese Perspektive, diese Brille, durch die diese Figuren all das erleben, was mit ihrer Familie passiert ist, ist eigentlich eine sehr konkrete, ist sehr konkret in der Geschichte und in der Kultur verwurzelt.
Nadasch, jemand ist, der sich viel mit Fotografie auseinandergesetzt hat. Das spielt sicherlich auch eine große Rolle, oder?
Ja, natürlich. Also das Werk von Nadasch, seine Schriften reflektieren auch sehr stark, dass er seine Karriere als Fotograf begonnen hat. Und er verwendet zwar keine wirklichen Fotos oder Bilder in seiner Prosa, weil er wirklich hervorragende Fotoalben hat gleichzeitig. Aber auf mich machte es immer einen sehr, sehr großen Eindruck, wie er in seinen Texten Bilder entstehen lassen kann, die unglaublich stark sind und sich unglaublich stark in der Erinnerung des Menschen verankern. Wenn man also an bestimmte Romane denkt, dann erinnern wir uns immer an sehr, sehr starke Bilder. Und das hatte auf jeden Fall eine sehr starke Wirkung auf mich.
Noch eine Frage. Es wird häufig auf Roland Barthes angespielt, nicht? Auf die Helle Kammer, auf das Buch, was Roland Barthes über Fotografien geschrieben hat, wo auch eine Fotografie seiner Mutter eine große Rolle spielt. In der Passage, die wir gehört haben, wird darauf angespielt. Und hier in dem letzten Kapitel, in diesem titelgebenden Kapitel, von dem Katharina Raabe gerade sprach, als nur die Tiere lebten, da gibt es die Beschreibung des Todes einer Mutter. Das findet sozusagen mal nicht im Bild statt, sondern dafür gibt es kein Bild. Das wird einfach ganz normal, traditionell erzählt. Und das finde ich einen sehr berührenden Schluss, genau das, was Katharina Raabe erzählte. Am Ende macht diese Tochter, die ihre Mutter verloren hat, ein Bild selbst. Und jetzt müssen Sie mich korrigieren, ich glaube, das ist das einzige Bild, was wirklich geschossen wird in dem Buch. Was also jemand wirklich im Buch auch macht, was nicht nur beschrieben, sondern was hergestellt wird in dem Buch. Und das ist ein Bild, und das fand ich überwältigend, auf dem man nichts sieht. Nur, und das ist dann das Ende, das alles verschlingende Weiß. Und das in diesem alles verschlingenden Weiß, sagt die Erzählerin dann, auf diesem Bild kann sie quasi den Tod der Mutter sehen, von dem es gar kein Bild in dem Buch gab. Also das ist jetzt natürlich eine Frage, gibt es so etwas, so ein Urmoment für das Buch? Gab es diesen Tod der Mutter, für den es kein Bild gibt, sodass Sie dann in die Beschreibung all dieser Bilder gekommen sind?
Ja, jemand fragte mich einmal, ob das nicht ein zu trauriges Ende für dieses Buch ist oder sei. Und ich denke, das ist genau andersrum. Und das war auch so gemeint von mir. Ich denke mal, das ist ein Moment. Die Darstellung dieser weißen Farbe, die eigentlich auch eine Art Ruhe bringt. Die Tochter findet endlich ihre Ruhe und findet endlich einen... Und das gesamte Trauma, das so unverarbeitet ist, endlich zu einem Ruhepunkt kommt. Also der Tod der Mutter dieser Protagonistin. Und in diesem Moment können sie zusammen sein. In diesem Moment entsteht eine Art eine Art Ewigkeit, könnten wir das nennen vielleicht. Dieses Weiße symbolisiert diese Ewigkeit, in der Mutter und Tochter zusammen sein können.